Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, moin in die Runde. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Begrüße alle Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns auf eine weitere besondere Folge, auch wenn du das jetzt wieder kritisieren wirst, dass ich das so anteaser.
Ja gut, nee, das lassen wir mal so stehen, aber erstmal wollen wir aufs vergangene Wochenende blicken. Was war da denn los?
Tja, das ist die Frage. Das fragt man sich immer, ne? Was war da los? Ja, das war, keine Ahnung, das ist kaum in Worte zu fassen, auch Tage danach. Das war ein heftiger Rückschlag und ja, viele Überraschungen, also in negativer Art. Also ich finde, es ging los mit der Aufstellung. Und
man
dann
muss vielleicht erstmal sagen, Hansa hat 0-5 verloren in Mannheim, bei Waldhof Mannheim.
Das stimmt, das sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen. Und ja, also das war wirklich heftig. Da ist irgendwie gar nichts zusammengelaufen. Das hat irgendwie ausgesehen wie ein Absteiger. Und das ist ja jetzt auch in relativ kurzer Folge schon wieder passiert, weil gegen Wiesbaden war es ja auch ein ziemlicher Rückschlag. Also ja, wie hast denn du das Spiel gesehen?
Ja, wir waren ja beide im Stadion, bloß halt irgendwie nicht zusammen. Du warst beruflich da, ich war privat da. Ich hatte ein schönes Fußballwochenende, habe mehrere Spiele besucht. Habe mich natürlich ganz besonders auf das Spiel im Karl-Benz-Stadion in Mannheim gefreut. Aber ja, die Freude hielt nicht lange an, sage ich mal. Es ging ja ruckzuck und da klingelte es schon im Hansa-Tor. Und so ging es ja dann auch weiter und plötzlich stand es dann 0-3. Ja, viele Fehler hat man nicht gern gesehen, das Spiel.
Ja, das stimmt. Und ich habe danach mit mehreren Spielern gesprochen und unter anderem Ryan Naderi und Cedric Hahnbrock haben dann nach vorne geschaut und erwähnt, wie die Fans zu ihnen gesprochen haben. Da hören wir mal rein.
Ja, also wir sind hier natürlich hingekommen und haben viel erwartet, wollten auch hier natürlich 3 Punkte holen und dass du dann so einen kalten Start erwischst, einfach nicht anwesend bist, unnötige Gegentore kassierst und es dann nach, lass mich lügen, 20, 25 Minuten 3-0 steht, das ist natürlich ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben und geht natürlich auch nicht. Dieses eben, dass man sich so viel vornimmt für dieses Spiel und dann am Anfang einfach direkt 3 Gegentore kassiert, ist halt einfach eine sehr, sehr unangenehme Situation, sehr eklige Situation.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Auch wenn es schwerfällt, ein Blick nach vorne. Dresden war für dich in der Hinrunde ein besonderes Spiel und das ist ja auch für die Fans, für den ganzen Verein ein besonderes Spiel und wäre sicherlich ein absolutes Highlight nächste Woche. Wie blickst du da jetzt diesem Spiel gegen nach diesem bitteren Tag?
Also ich achte da auch gar nicht mehr gerade auf mich und ob es für mich ein besonderes Spiel ist, sondern wir haben es jetzt mehrmals von den Fans gehört, wie besonders das Spiel für die ist und da müssen wir einfach eine viel, viel, viel bessere, engagiertere und stärkere Leistung zeigen und einfach den Fans wieder was zurückgeben dafür, dass sie heute über 90 Minuten Gas gegeben haben.
Wir brauchen einfach wieder diese Positivität. Heute, klar, ist sehr, sehr schwer, jetzt irgendwie daran schon wieder zu denken, aber die Trainingswoche nutzen, wieder ein positives Gefühl mit der Mannschaft zu kriegen und auch eine Sicherheit wieder auf dem Platz zu haben. Also, dass wir da ein gutes Gefühl haben gegen Dynamo, dass wir einfach da ein geiles Spiel abliefern, vor allem auch für die Fans, die heute wieder zahlreich da waren.
Ja, ich glaube, da hat man in den Stimmen auf jeden Fall gehört, wie wichtig dieses Spiel auch innerhalb der Mannschaft ist. Und ich glaube, man kann sagen, allgemein Fans, Spieler, die ganze Region, ganz Fußball-Osten, ja, blickt gespannt auf dieses Spiel am Wochenende vor. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld mal was ganz Besonderes überlegt.
Genau, so sieht's aus. Ist ja wirklich ein Klassiker, Rostock gegen Dresden. Das wird das 68. Spiel und wir haben uns mit 2 Kollegen zusammengeschaltet. Tino Meyer von der Sächsischen Zeitung und Jens Umbreit vom Radio Dresden. 2 Riesen-Dresden-Fans studierte Sportwissenschaftler bzw. Journalisten. Also die haben wirklich was, verstehen was von dem sie sprechen. Und sie haben einen eigenen Podcast, Schwarz-Gelb, wo sie wöchentlich über Dynamo Dresden sprechen und ja, wir haben uns einfach mal zusammengetan.
Ja, schöne Grüße aus Dresden. Das ist Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino Meyer und Jens Umbreit machen den und ja, wir wollen ein bisschen quatschen über diesen Ostklassiker, der am Samstag wieder ins Haus steht, mit euch beiden. Natürlich über die Situation bei Hansa Rostock. Ihr wollt sicherlich ein bisschen was zu Dynamo erfahren. Ich sag mal so, die Ausgangsposition ist unterschiedlich. Also Dynamo kommt mit Rückenwind nach dem Sonntag und der FC Hansa mit Gegenwind.
Ja, so sieht's aus. Erstmal auch von mir nochmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass das klappt. Wir sagen zwar immer, wir freuen uns tierisch auf die neue Folge und die neuen Gäste, aber das ist ja heute wirklich mal wieder was ganz Besonderes, was hier gezaubert wird. Und ja, du hast es schon richtig angesprochen, der FC Hansa hat am Wochenende, wie man so schön sagt, mal ordentlich auf die Fresse bekommen. 0-5 sind die Rostocker wieder nach Hause gefahren aus Mannheim. Und ja, von Anfang an hat man gesehen, da hat's einfach absolut nicht gepasst, vorne und hinten nicht.
Ich hatte einen Beobachter in Mannheim, der hat mir dann nach dem Spiel eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, was Hansa in den ersten 25 Minuten gespielt hat, war unheimlich fehlerbehaftet. Das Mittelfeld war völlig überfordert. Waldhof war von Beginn an hellwach. Das läuft natürlich dann wie gemalt, wenn du nach 12 Minuten 2-0 führst. Aber von Hansa kam offensiv kaum Ideen. Wie habt ihr es gesehen?
Ja, du hast einen guten Beobachter gehabt, der hat anscheinend ein bisschen Ahnung vom Fußball. Also das war wirklich, ja, also ohne Übertreibung, unterirdisch und abstiegsreif eigentlich. Also, und das kam halt auch völlig überraschend. Eigentlich hatte man ja gedacht, das läuft ja andersrum, dass Rostock da selbstbewusst auftritt, nach einer guten Serie zuletzt. Und Mannheim war ja 8 Spiele sieglos und also man hat sich verwundert die Augen gerieben. Und eigentlich ging es schon los, so ein bisschen vorm Spiel, dass man sich die Aufstellung anguckt hat und verwundert war. Und ich hatte persönlich schon da kein gutes Gefühl und leider hat sich das dann bestätigt auf dem Platz. Also das war nichts, tatsächlich nichts.
Aber es hat sich wirklich nicht angekündigt, oder? Also die Rückrunde ist jetzt auch noch nicht die perfekte, aber so ein krasses Ding in Mannheim hätte ich persönlich auch nicht erwartet, weil ich gebe es gerne zu. Hansa Rostock war vor dem Start der Rückrunde so ein bisschen mein Dark Horse und da stand ich nicht ganz allein. Ich habe gesagt, die werden noch mal vorne ranschnüffeln, die haben so einen Kader, wo noch sicherlich ein bisschen was möglich ist.
Ja, ich glaube, das hat sich alles ein bisschen von alleine entwickelt, dass Hansa so zum Dark Horse wurde. Der Trainer hat ja ausgerufen hier, unser Coach Daniel Brinkmann, wenn wir die ersten 3 Spiele gewinnen nach der Winterpause, dann nimmt er das Wort Aufstieg in den Mund. Ja, und daran wird man dann natürlich gemessen. Dementsprechend war die Erwartungshaltung auch sehr groß hier bei allen in der Region. Am Ende dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Es gab ja dann sowieso schon auch die enttäuschende 1-4 Niederlage gegen Wien Wiesbaden, wo Hansa dann auch noch in Unterzahl das Spiel zu Ende bringen musste. Und danach, ja, da war irgendwie so ein bisschen, ja, so ein kleiner Schnitt drin im Spiel aus meiner Sicht.
Die dritte Liga ist halt eine Wundertüte, oder? Am Ende kommt es darauf an, Jens, ne, wir hatten es vorhin schon besprochen, Konstanz, das ist irgendwie wirklich das Zauberwort, um das alle irgendwie ringen. Ne?
Das stimmt und man muss ja sagen, dass es ja eigentlich beiden Mannschaften so geht jetzt. Ne? Also Dresden, klar, hat jetzt natürlich Auftrieb durch diesen 5-2-Sieg gegen 1860, aber ich habe mal geguckt auf die Rückrundentabelle, da sind Hansa und Dresden punktgleich mit sieben Zählern. Und Tabellenführer ist, wer da ganz unten drin stand bis dahin, der VfL Osnabrück, der mit 13 Punkten aus 7 Spielen in der Rückrundentabelle auf Platz 1 steht. Also Tino, absolut richtig, sehe ich auch so. Also Konstanz und das sagt halt auch der Trainer. Es war halt vielleicht ein bisschen unglücklich, dass er in dem Fall, obwohl ich schätze das sehr, wenn jemand so direkt ist und mutig auch auftritt, auch nach außen und sehr ehrlich und authentisch. Aber ich glaube, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan, dass er da relativ offensiv von diesen vorderen Plätzen gesprochen hat. Und nicht nur einmal, sondern auch mehrfach. Ja, jetzt musst du halt liefern.
Ja, bei euch ist die Situation so ein bisschen wie bei uns in Dresden in der Vorwoche. Jetzt fordern natürlich alle eine Reaktion im nächsten Spiel, was natürlich dann auch noch ein besonderes Spiel ist. Also es war wohl auch in Mannheim zu verspüren, dass die Fans schon trotzdem ganz besondere Lust haben auf diesen Ostklassiker gegen Dynamo Dresden. Und das war hier in Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion nach dem 5-2-Sieg gegen 1860 München auch nicht anders. Da hat man der Mannschaft auch schon nochmal klar gemacht, Freunde, Samstag, Ostseestadion ist für uns auch ein spezielles und wichtiges Spiel. Und ja, wie gesagt, Dynamo mit dem entsprechenden Rückenwind. In Rostock erwartet man jetzt tatsächlich eine Reaktion.
Ja, auf alle Fälle, total. Und das hat man, wie du schon angesprochen hast, auf jeden Fall auch sehr stark in Mannheim gemerkt. Denn ich sag mal so, nach dem 0-3, was ja dann auch relativ schnell gefallen ist im ersten Durchgang auf der Fantribüne, 2300 Gästefans sind mit nach Mannheim gereist, haben die knapp 600 Kilometer auf sich genommen. Ja, da drehte sich dann nicht mehr so viel um das aktuelle Spiel. Support gab es zwar über die gesamten 90 Minuten und auch nach der Partie wurden die Spieler nicht ausgepfiffen, sondern alles lag dann voll auf Dynamo, auf das Dynamo-Spiel der Fokus. Da ging's los mit den ersten Schmähgesängen. Im Block wurde ja ein Bild da gesprayt mit der Aufschrift Sachsenhass und alle ganz viele Scheiß-Dynamo-Aufkleber wurden da verteilt. Also gefühlt hatte man den Fokus sowieso schon von Anfang an auf das Ostderby gelegt in den Fans.
Ja, also wie gesagt, da kommt einiges auf uns zu. Am Samstag Dynamo Dresden, um mal kurz auch nochmal über Dynamo zu sprechen, hat hier natürlich am Sonntag geliefert, hat einen ordentlichen Auftritt vor einem Publikum hingelegt mit diesem 5-2-Sieg. Sie haben natürlich einen mit Christoph Daferner, der weiß, wo die Bude steht. Steht mit vorne in der Torjägerliste der dritten Liga, hat 2 Buden gemacht. Und ja, bislang war ja so ein bisschen die Defensive ein Knackpunkt in der Rückrunde, aber auch da hat man gewissermaßen zu einer Stabilität gefunden. Tino, also ich sag mal, man hat die Reaktion geschafft, die man sich erhofft hat. Jetzt will man das Ganze mit dem Schlagwort Stabilität und Kontinuität untermauern.
Ja, ganz genau. Die Erleichterung war Sonntagabend schon spürbar. War schon eine gewisse Verunsicherung vorher auch da. Aber wir haben es schon mehrfach gesagt, vielleicht war 1860 der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Und jetzt ist genau das, Jens, was du sagst. Jetzt sind wir alle so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil Dynamo gezeigt hat, was die Mannschaft kann und eine Woche zuvor eben diese Nichtleistung gezeigt hat. Jetzt geht es um Stabilität und ja, wenn ihr mich fragt, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt nur genau das richtige Spiel ist. Jetzt mal so von der Abfolge und von der inneren Verfasstheit, die Dynamo gerade hat, aber andererseits, wenn wir sagen, Dynamo braucht immer so ein bisschen Reiz, ein bisschen Druck, ein bisschen Atmosphäre, dann ist es vielleicht gar kein schlechter Gegner. Wenngleich, ne, wenn du nämlich 5 Gegentore kriegst, ich glaube, die Verunsicherung in Rostock ist um einiges größer. Und da kommt ja immerhin jetzt der Tabellenzweite nach Rostock und ein bisschen was kann Dynamo ja auch. Insofern sind die Vorzeichen wahrscheinlich ganz gut für ein ordentliches, intensives und ja, vielleicht auch wieder torreiches Spiel.
Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeblättert, eure Aufstellung und auch das Hinspiel, worauf wir ja auch noch gleich zu sprechen kommen werden, und habe gesehen, dass ihr das System auch gewechselt habt. Das ist hier in Rostock auch immer ein Thema gewesen, das vielleicht mal zu machen. Laut Kicker habt ihr zuletzt im 4-3-3 gespielt. Im Hinspiel war es auch noch eher so ein 3-4-3, 3-5-2, also so ein bisschen Hansa-ähnlich. Was spielt dann das für eine Rolle?
Naja, ich sag mal so, der Saisonstart in Dresden war soweit okay und dann kam aber der Herbst. Wir umschreiben das immer ganz nett mit Ergebnisdelle, aber es war auch spielerisch nicht mehr ganz das, was Dynamo wollte. Und da hat der Trainer tatsächlich umgestellt. Er hat ja mit Dreierkette angefangen, hat dann auf eine Viererabwehrkette umgestellt und hat gleichzeitig im Sturm gewechselt von einer Doppelspitze auf eine einfache Spitze. War am Anfang auch ein bisschen personell bedingt, ne Jens? Es gab keinen klassischen Linksaußen. Das war die Position, die Tom Zimmerschied inne hatte. Der ist ja dann gewechselt nach Ulm, sodass man versucht hat, das in einem anderen System zu spielen. Das war nicht so erfolgreich. Wie gesagt, dann dieser Wechsel auf dieses 4-3-3, wenngleich vielleicht, also es nicht ganz so klassisch ist wie unter Markus Anfang in der Vorsaison. Aber mit der einen Spitze, mit der Ferner vorne, das funzt jetzt irgendwie, was Dynamo halt weiter begleitet oder jetzt wieder akuter ist, ist so mein Gefühl, sind so diese kleinen individuellen Schnitzer im Defensivverhalten. Das war zum Ende der Hinrunde irgendwie weg, da hatte man eine gewisse Stabilität in der Defensive. Jetzt muss man sagen, in der Rückrunde sind es schon, denke ich mal, 2, 3, 4 Gegentore zu viel, die man in Summe gekriegt hat, weil da geht ja kaum ein Spiel unter 2 Gegentoren weg. Und selbst jetzt am Sonntag gegen 1860 waren es wieder 2 Gegentore.
Ich finde halt interessant auch, also erstmal der Systemwechsel an sich, weil wie gesagt, der wird ja auch öfter debattiert, also schon in der zweiten Liga wurden die Trainer oft aufgefordert von den Fans oder wie auch immer, sie haben sich gewünscht, dass Hansa da mal eine Viererkette wieder spielt, weil das Gefühl seit Jahren hier nicht gemacht wurde. Das hat dann mal irgendwie Alois Schwarz eigentlich einführen wollen, aber hat sich von der Mannschaft umstimmen lassen während der Vorbereitung und Jens Hertel hat das mal probiert und das ging irgendwie nicht gut und so und es gab immer so Debatten und ihr habt das jetzt gemacht und in dem Fall hat es euch zumindest geholfen. Und was auch interessant ist, Torjäger Christoph da Ferner, 14 Tore, es hörte sich ja fast schon so kleinmachend an bei Jens, aber der ist ja ein wichtiger Spieler für euch und tatsächlich habt ihr ja einige Spieler jetzt in der Startelf gehabt gegen 1860, die alle hier auch gehandelt wurden. Also Mika Bauer, Christoph da Ferner, Kazar, komme ich jetzt gerade nicht auf den Vornamen, die standen hier auch mal alle auf der Liste und es soll Kontakte gegeben haben. Jetzt spielen die halt bei euch und anscheinend machen sie das ja auch ganz, ganz vernünftig. Das finde ich auch eine ganz interessante Parallele.
Aber da sind wir, glaube ich, bei der Krux. Du musst dich dann natürlich finden, wenn du abgestiegen bist aus der zweiten in die dritte Liga und Dynamo konnte dann halt schon ein bisschen auch planen. Und einen Ayaz Zazar haben sie zum Beispiel schon im April fest verpflichtet. Und bei Christoph da Ferner war es, glaube ich, so, der wusste, was ihn hier in Dresden erwartet und kannte natürlich auch das ganze Umfeld und hat sich hier damals auch schon richtig wohlgefühlt. Bei dem wird es natürlich schwierig sein, den dann fest zu verpflichten, weil, wie wir alle wissen, ist er nur ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg. Und mit jedem Tor, was er für Dynamo schießt, wird er natürlich nicht günstiger für die Sportgemeinschaft. Dieser Torjäger, das merkt man natürlich beim FC Hansa, der vielleicht auch zweistellig trifft, der geht der Korke noch so ein bisschen ab. Also Haugen hat jetzt 7 Tore, muss aber in Mannheim ja auch ein paar Dinger vergeben haben. Stichwort auch eine Elfmeter.
Ja, nicht nur in Mannheim, Ben, glaube ich, ne? Da kannst du ja vielleicht mal drauf eingehen.
Ja, eindeutig. Sigurd Haugen, Siggi wird er hier genannt an der Ostsee, hat sich irgendwie ja auch direkt ein bisschen zum Fanliebling entwickelt, hat halt ein sehr, so ein Auftreten, was Eindruck verschafft. Also es war so ein bisschen der Spieler, der Hansa auf jeden Fall noch gefehlt hat zum Saisonbeginn. Und dann kam endlich dieser Torjäger, den Hansa brauchte. Das hat auch gut funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, es ist eben nicht der Spieler, der bislang verlässlich immer seine Tore macht und netzt. Er hat zwar schon ein paar Mal getroffen, aber so richtig, dass er sich zu so einem Top-Spieler herauskristallisiert, da fehlen ihm noch so ein, zwei Akzente.
Ich erwarte ja, dass der FC Hansa am Samstag aggressiv starten wird. Also sie gehen ja sowieso in die Heimspiele auch immer mit einer starken Anfangsphase rein. Und ich glaube, Brinkmanns Matchplan wird sein, von Beginn an den Ton und den Takt anzugeben und auch das Publikum da gleich mitzunehmen.
Ich denke auch, da bin ich ganz bei dir, gerade weil Hansa ja auch eben so eine kleine Heimmacht ist, kann man ja sagen. Entscheidend wird aber sicherlich auch sein, ob Marco Schuster, der absolut sich hier zum Führungsspieler im Mittelfeld entwickelt hat, wieder mitspielen kann. Der hat ja in Mannheim krank gefehlt und das hat man deutlich gemerkt. Es gab eine deutliche Unsicherheit im Mittelfeld und den Spieler bräuchte Hansa jetzt zurück, um das Spiel aufzuziehen, wie du es beschrieben hast.
Ja, das sieht aber ganz gut aus, ne? Also wir können das jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Hansa startet heute ins Training. Das wird ja in Dresden ähnlich sein, dass sie die Trainingswoche am Dienstag beginnen, nach dem freien Tag und vorher auslaufen und so. Der Trainer hat aber am Samstag nach dem Spiel hatten wir ihn darauf angesprochen, angedeutet, dass Marco Schuster eben krank war, es jetzt aber nicht total schwerwiegend ist, sondern dass er davon ausgeht, dass er die Woche wieder ganz normal startet. Und der ist halt wirklich ein ganz wichtiger Spieler, zumal eben mit Jonas Dirkner, Jens, du hast ja vorhin schon mal kurz angedeutet, so Key-Player, also Schlüsselspieler. Jonas Dirkner war ein wichtiger Spieler in der Hinrunde, der fällt jetzt den Rest der Saison aus. Offiziell wird nicht gesagt, was er für eine Knieverletzung hat, aber wir gehen davon aus, dass es ein Kreuzbandriss ist. Und Schuster und Dirkner haben sich so nebeneinander als Doppelsechs wirklich sehr gut ergänzt und sehr gut miteinander harmoniert. Und das war jetzt natürlich ein Problem, erstmal den Jonas Dirkner zu ersetzen. Da gibt es auch noch keine richtige Lösung, da hat der Trainer gewechselt. Und Schuster war dann der Anker, der dann da eben gespielt hat und im Spielaufbau als erste Anspielstation wichtig war, aber auch im Gegenpressing. Und ja, jetzt, also das ging jetzt überhaupt nicht auf, was er da in Mannheim gemacht hat. Und die Hoffnung ist, dass der wieder dabei ist aus Rostocker Sicht.
Also ich kann mir vorstellen, Tino, du kannst mich ja gerne berichtigen, dass es bei Dynamo nicht ganz so viele Veränderungen geben wird in der Startelf. im Vergleich zum 60-Spiel. Bei uns fehlt Vinko Scharpina, das muss man sagen, der im defensiven Mittelfeld ein Anker ist, auch ein Fixpunkt gewesen ist. Und das hat man gerade in den ersten Spielen im Jahr 2025 deutlich gemerkt.
Ja, das stimmt. Ich denke auch, die Aufstellung wird am Samstag ziemlich identisch sein. Ich könnte mir eine Veränderung vorstellen, dass Dominik Koter eventuell auf links reinrutscht und Mika Bauer dafür auf der Bank Platz nimmt. Aber ansonsten gibt es wenig Anlass zu wechseln oder zu Veränderung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er an der Viererkette in der Abwehr, was jetzt hier in Dresden ein viel diskutiertes Thema in den Januar- und Februarwochen war, wer spielt Innenverteidigung, was könnte das ideale Pärchen sein. Dynamo hat ja ein bisschen ein Überangebot an Innenverteidigern, also mindestens vier, von denen ich behaupte, die bei jedem anderen Drittligisten wahrscheinlich zu jeder Zeit spielen würden. Und ob das jetzt mit Andy Hoti und Lars Bünning die ideale Kombination ist, wird sich zeigen. Aber zumindest, glaube ich, müssten die halt auch mal ein paar Spiele miteinander machen, um da eine abschließende Bewertung zu treffen. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass die Viererkette so bleibt. Und dann gibt es Tatsache, bis auf den angesprochenen Wechsel vielleicht von Bauer zu Koter, aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, da irgendwas zu tauschen, wenn denn alle verletzungsfrei durch die Woche kommen.
Mhm. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich gerade für die Innenverteidigung, für die neue Innenverteidigung, die Tino jetzt gerade schon erwähnt hat, mit Hoti und Bünning, wird es natürlich quasi der Elchtest dort im Ostseestadion, wie stabil das Ganze ist. Und ich hoffe nicht, dass die beiden aus Dresdner Sicht natürlich dann umkippen, wie der A-Klasse damals, sondern dass das stabil hält. Also weil das wird schon ein heißes Ding und das wissen sie auch alle hier in Dresden. Also das ist jedem bewusst, dass das somit das ambitionierteste Auswärtsspiel der Saison werden könnte.
Wobei mich schon mal interessieren würde, wie denn die Ausgangslage bei euch in Rostock ist, einfach auch die atmosphärische. In Dresden ist ja dann immer ordentlich Druck auf dem Kessel, also auch auf den Spielern, die wissen, heute müssen sie eigentlich liefern oder heute sollten sie liefern. Und es ist ja auch nicht selten passiert in Dresden, dass man unter dieser Last dann ein Stück weit auch zusammenbricht. Wie fühlt sich es gerade bei euch an? Ich meine, ihr habt das beschrieben, der Aufstieg ist so, oder die Aufstiegsplätze sind so ins Visier genommen worden und so halblaut laut ausgerufen worden und jetzt ist ein bisschen Resignation da? Oder also ist die Rückrunde praktisch jetzt schon durch oder habt ihr schon das Gefühl,
der Relegationsplatz ist noch in Greifweite, oder?
Naja, ja, deswegen sage ich ja, also so, ich meine so ein 5-0, ich habe ja in der Familien-WhatsApp-Gruppe, kann ich an der Stelle erzählen, mein Bruder, großer Hansa Rostock-Fan, seit Jahren schon, der hat dann gleich gesagt, lieber einmal 5-0 verlieren, als fünfmal 1-0.
Ja, die typischen Sprüche und tatsächlich muss man ja sagen, es hat sich ja gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil die anderen auch verloren haben. Also Saarbrücken hat verloren, Köln hatte, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es waren so ein paar Ergebnisse, ne? Ingolstadt hat nicht gewonnen, so ein paar Ergebnisse, die dann für Hansa waren. Es war eigentlich eine verpasste Chance und die Spieler waren wirklich also richtig gefrustet. Also ich war ja in der Mixzone dann nach dem Spiel und da sind ja auch ganz viele junge Leute dabei und manchmal denkt man sich, am liebsten würde man den jetzt in den Arm nehmen und drücken, weil der so traurig ist. So, ne? Also die waren wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und gefrustet auch über ihre eigene Leistung. Und teilweise haben sie auf mich auch so ein bisschen schockiert gewirkt. Ne? Weil also es gab zum Beispiel dann eine Aussage von Cedric Hahnbrock, dass am Ende wurde gar nicht mehr miteinander gesprochen und jeder hat nur so ein bisschen für sich gespielt. Und das sah leider ja auch so aus, dass das irgendwie keine Mannschaft mehr war auf dem Platz, wobei das bisher die große Stärke ist. Das gute Charaktere und eine gute Mannschaft. Und deswegen ist es schwer zu beantworten, Tino, wie jetzt die Stimmung ist. Ne? Da müsste man jetzt heute mit auf dem Platz sein, wie sie das jetzt verarbeitet haben in diesen zwei Tagen. Auf alle Fälle haben sie alle gesagt, dass sie wissen, was das Spiel jetzt bedeutet. Und die Fans haben ihnen es auch gesagt. Auch das haben mehrere Spieler gesagt, ne, dass sie da eine Ansage direkt in der Kurve bekommen haben. Ne? Dresden, ihr wisst, was das bedeutet, gebt Gas und so. Also das ist ähnlich wie bei euch. Also um die Bedeutung wissen sie, wie sie damit umgehen, schwer zu beantworten.
Ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen so ein, es kann ein entscheidendes Spiel werden. Also nach dieser deutlichen Niederlage, klar, erwarten jetzt alle was. Dann ist es vielleicht sogar ein bisschen ungünstig, dass gerade jetzt das Derby kommt aus der Rostocker Sicht. Und die Mannschaft muss jetzt einfach abliefern, um ja ein bisschen die Balance bei den Fans irgendwie zu halten, die ja gerade auch sehr, sehr kritisch sind nach diesem, nach diesem verpatzten Spiel gerade immer wieder mit sich einzelne Spieler rauspicken und sagen, oh, da brauchen wir unbedingt eine Verbesserung, warum wechselt er da nicht? Und ja, das Spiel in Mannheim hat es nicht unbedingt besser gemacht.
Was mich mal interessieren würde an euch beide, in Rostock ist es so, dass sich die Fans dann ganz oft auf einzelne Spieler einschießen. Also das finde ich echt ganz, ganz schlimm. Da gibt es dann Foren, wo es für jeden Spieler so einen Feed da gibt und dann werden die da teilweise fertig gemacht. Und es kam auch schon vor, dass die Nachrichten bekommen haben auf Instagram oder wo auch immer die da unterwegs sind, TikTok, keine Ahnung, dass der Verein sich dann sogar gezwungen gesehen hat, ein Statement abzugeben, Leute, wir sind ein Verein, haltet zusammen und hört auf mit Anfeindungen gegen einzelne Spieler. Das ist immer, ja, also das macht ja auch was mit diesen jungen Menschen. So, wie ist das bei euch? Also gibt es da auch so eine Tendenzen oder wird das dann eher verallgemeinert?
Naja, in der Hinrunde, sage ich mal, fällt mir spontan Tim Schreiber ein. Weiß jetzt nicht, was er an Direktnachrichten über die sozialen Medien erhalten hat, aber immer wenn er am Ball war, in dem, sage ich mal, Depri-Herbst, da wurde es schon, hat man schon ein Krummeln im Stadion vernommen. Und da muss man aber sagen, für ein Stück weit ist dann Tim Schreiber auch gestärkt, finde ich, aus der Situation rausgegangen, hat sich dem auch gestellt. Also man kann sich ja da als Spieler ein Stück weit eingraben und sagen, ich rede jetzt mit allen nicht. Schreiber ging erst recht an die Mikrofone, hat seine Situation erklärt, hat erklärt, was das, warum er dies oder jenes so macht und dass es ein Stück weit auch ein Prozess ist. Und ich finde, er hat da sowohl an Renommee gewonnen und kam dann auch zu seiner alten Spielstärke zurück. Und wir sind ja in der Folge schon drauf eingegangen. Er war ein Stück weit so der heimliche, nicht Matchwinner, aber schon ein Garant mit, dass es am Sonntag diesen 5-2 Sieg gegen 1860 gab. Das fällt mir jetzt spontan als Beispiel ein, wie sich Fans, Publikum, Zuschauer, wie sich eine Masse an Einzelnen so abarbeitet. Ansonsten ist und bleibt Dresden natürlich immer sehr emotional, auch sowohl im Jubel als eben auch in der Kritik.
Und einer, der natürlich polarisiert, ist der Kapitän, aber keiner verkörpert so sehr Dynamo Dresden wie Stefan Kutschke, auch wenn er jetzt nicht mehr so häufig spielt und in der Startelf steht er für Dynamo Dresden. Und es gab ja gerade vor knapp einem Jahr diese perfiden Morddrohungen da gegen ihn. Und das hat natürlich was mit ihm vor allem, aber auch mit der Mannschaft damals in der Rückrunde gemacht. Deshalb. Und das ist auch ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber das ist ein Grund, warum es dann zum großen Ziel nicht geklappt hat. Also an Stefan Kutschke reibt man sich auch gerne so ein bisschen. Aber wie gesagt, ein Großteil der Fans steht hinter ihm. Das hat man auch am Sonntag bei seiner Einwechslung auch wieder deutlich gemerkt. Hat man auch gemerkt, als er geehrt wurde vor dem Spiel, hat sein 150. Spiel im Dynamo-Trikot in Groß-Asbach gegen Stuttgart 2 gemacht. Und dafür wurde er dann am Sonntag geehrt. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch wenn er manchmal nicht auf dem Platz steht. Aber für die Teamchemie ist Stefan Kutschke entscheidend.
Ja, bei uns ist es tatsächlich gerade, entwickelt sich das Ganze ein bisschen in die andere Richtung. Mit Torhüter Benjamin Upphoff hat hier gerade einen richtig schweren Stand. Hat ja am vergangenen Wochenende auch einen herben Patzer gehabt, der schließlich dann zu einem weiteren Gegentor, muss man ja sagen, geführt hat. Der wird quasi schon so ein bisschen seit Saisonbeginn ziemlich von den Fans ja geprüft und immer wieder ja doch sehr, sehr kritisch angesehen, hat aber auch einen schweren Stand. Zuvor war ja Markus Kolke hier jahrelang der Torwart. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ, der jubelt nach einem gehaltenen Ball, nach einer Parade, war halt einfach ein ganz anderer Spielertyp. Und Benny Upphoff, der ist hingegen ja so ein bisschen ruhiger, ein bisschen auf sich eingestellt und hat, ja, sah nicht immer ganz glücklich aus. Und das ist so ein bisschen aktuell der Spieler bei den Fans, der ja doch sehr im Fokus steht.
Jens erinnert mich ein bisschen an die Zeit nach Benny Kirsten, ne? Wo praktisch jemand, der eine Ära geprägt hat, dann das Tor, gerade an Torhütern, ja, reiben sich die Fans ja besonders gern. Und in Dresden ist die Torwartposition immer eine, auf die man besonders schaut, eben auch aus der Tradition, wo wir dann auch schon weit, weit in Vorwendezeiten sind, wo das losging.
Und als Benny Kirsten gute Torhüter hatten.
Ja, deswegen.
In der Nach-Kirsten-Ära, da hatten wir einen Janis Blaswig, einen Marvin Schwebe, auch einen Markus Schubert. Also Torhüter, die wirklich richtig gute Keeper eigentlich waren.
Ich meine, man sieht ja, wo Plaswig und Schwebe jetzt spielen, dass die damals praktisch hier Erfahrung in Dresden in der zweiten, in der dritten Liga gesammelt haben. Aber sie sind eben ganz andere Typen gewesen, nicht nur vom Spielstil, sondern eben auch von der ganzen Emotionalität auf dem Platz, als ein Benny Kirsten. Und von da fühlte ich mich jetzt gerade ein bisschen erinnert an die Situation. Wir hatten sie dann 2015 hier in Dresden, ne? Als dies zu diesem Torwartwechsel kam.
Wie ist denn so die Stimmung rundherum im Verein? Mit Jürgen Wehland haben wir ja bei euch jemanden in der Geschäftsführung, den man auch hier in Dresden ganz gut kennt. Wie ist es so allgemein auch beim neuen Sportchef? Wie läuft es da in Rostock bei der Kogge?
Ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Also es ist irgendwie immer noch, also es war ja ein Riesenumbruch, ne? Auch das hattet ihr ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Nach dem Abstieg hatten wir hier noch 7 Spieler unter Vertrag, mit dem Profivertrag. Der Sportdirektor war neu, der Trainer oder das Trainerteam war neu. Also Ben kann mich gerne korrigieren. Ich glaube, wir hatten von 13 Mitgliedern im Staff, waren 7 oder 9 oder irgendwie so, waren neu. Also auch da sehr, sehr viele. Dazu eben eine beinahe komplett neue Mannschaft. Und ja, wie Tino das gerade sagt, Veränderungen bringen dann ja auch immer Vergleiche mit sich, mit dem Vorgänger und was weiß ich. Und dann gibt's natürlich da auch in der Geschäftsstelle ich sage jetzt mal, Robert-Marien-Gruppe und eine Jürgen-Wehland-Gruppe und dann gibt's vielleicht welche dazwischen. Also die Stimmung ist, naja, also schwer zu beschreiben. Also jedenfalls ziehen da gefühlt nicht alle an einem Strang. So eine richtige familiäre Atmosphäre oder so würde ich da jetzt nicht wahrnehmen.
Aber das haben so Traditionsvereine vielleicht auch an sich, dass natürlich auch immer auch andere Themen mit reinspielen. Das ist ja hier in Dresden jetzt auch nicht anders, Tino.
Nee, wir haben ja demnächst bald eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die von der aktiven Fanszene per Unterschriftenaktion, also satzungsgemäß eingefordert und ja jetzt auch einberufen wurde. Und da wird einfach mal darüber abgestimmt, ob denn Dynamo die ausgegliederten Fanshops sozusagen oder die Merchandising-Rechte für Fanartikel komplett in den Verein zurückholt. Und da sieht man immer wieder, die Geschäftsführung will es eigentlich nicht oder nicht eigentlich. Die Geschäftsführung will es gar nicht. Die Fans möchten es gern und berufen sich auf Mitgliederbeschluss von vor, Jens, sag's mir genau, 3, 4, 5 Jahren schon inzwischen, als das zum ersten Mal beschlossen wurde.
Über 5 Jahre. 2018 ja. Hat es den ersten, glaube ich, gegeben.
Und jetzt kann man fast schon sagen, ist es wie eine kleine Machtprobe, wer das Ding jetzt durchzieht. Also die Mitgliederversammlung wird es im März geben, am 16. März. Der Beschluss der Mitglieder ist dann aber wiederum nicht bindend. Insofern ist das, was ihr aus Rostock beschreibt, ja ein Stück weit auch in Dresden immer noch Normalität, dass sich die Fans am Verein reiben, die Geschäftsführung einen Weg sucht und dass es eigentlich halt immer wieder sehr auch emotional zur Sache geht und manchmal der Fußball dann eben auch nur zur Nebensache wird. Und ich glaube, das verbindet dann beide Vereine, Rostock und Dresden. Eigentlich können sie es beide nicht leisten, so eine Nebenschaukriegsplätze aufzumachen und eigentlich müssten schon alle mehr an einem Strang ziehen, wenngleich das so ein bisschen Fußballromantik ist. Also da darf es natürlich auch mal atmosphärisch krachen, auch in den Gremien. Aber nach außen bräuchte man schon mehr Geschlossenheit, weil eigentlich weder Rostock noch Dresden hier irgendwas zu verschenken hat. Dafür ist diese dritte Liga viel zu umkämpft und dafür ist die dritte Liga einfach auch nicht der Anspruch, den man in Dresden hat und ganz sicher auch nicht in Rostock.
Aber man merkt natürlich ganz, ganz deutlich, wir sind jetzt im dritten Jahr in der dritten Liga in Folge und es wird anders als in der Vorsaison nicht offen ausgesprochen, aber allen ist klar und bewusst, wohin die Reise gehen soll in dieser Saison und was das große Ziel ist. Endlich wieder zurück in Liga 2, dort, wo man sich selber aussieht und das soll auch geschafft werden und natürlich, wenn es sportlich nicht läuft, wie zum Beispiel nach der Niederlage gegen Stuttgart 2, der Rückrundenstart war jetzt auch nicht der allerbeste, du hast vorhin schon gesagt, 7 Punkte, da hat man sich sicherlich auch ein bisschen was anderes vorgestellt, aber der sportliche Erfolg kann dann auch einiges kaschieren und wenn das im Frühjahr gut ausgeht, liegen sich hier definitiv alle in den Armen.
Ja, also da glaube ich, gibt es wirklich unglaublich viele Parallelen. Also wir haben ja die außerordentliche Mitgliederversammlung gerade hinter uns, oder was heißt die, es waren zwei, weil bei der ersten, die hat es einfach zu lang gedauert, dass es die Wahl, die Nachwahl des neuen Aufsichtsrates gar nicht mehr durchgeführt werden konnte und dann es eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung geben sollte oder musste. Also auch da haben wir viele neue Leute im Aufsichtsrat, weil da mehrere Leute zurückgetreten sind und Auslöser waren, hieß es jedenfalls, dann Krawalle der Fans, die es jetzt leider auch wieder gegeben hat in Mannheim. Also ja, das ist dann halt schwierig, Tino, wie du sagst, Nebenkriegsschauplätze eigentlich völlig unangebracht, aber gibt's halt leider immer wieder und die stören natürlich und lenken ab und verhindern dann vielleicht auch, dass man so an einem Strang zieht, weil es dann Fans gibt oder auch Verantwortliche, die sich dann so ein bisschen vielleicht pro Fanseite stellen und das alles relativieren und sich nicht so klar davon differenzieren. Und andere finden das dann wiederum scheiße, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Und ja, kann man eigentlich nicht gebrauchen. Andererseits braucht man eben auch natürlich die Fans und die machen ja auch beide Vereine irgendwie aus, ne? Das emotionale Umfeld.
Das ist aber sowieso meine große Hoffnung, dass das am Samstag auf dem grünen Rasen ausgetragen wird und dass wir über die Begleiterscheinung da nicht groß berichten werden. Das soll ein Fußballspektakel werden. Zwei Schwergewichte aus dem Fußball-Osten treffen da aufeinander. Und das soll ein schöner Clash werden. Das soll am besten Schwergewichtsboxen werden, aber bitteschön auf dem grünen Rasen. Also da freue ich mich auch total drauf. Aber alles andere brauche ich am Samstag nicht. Ich will mir den Polizeibericht aus Rostock dann ungern nochmal nach dem Spiel durchlesen oder am besten mit der Unterschrift keine besonderen Vorkommnisse.
Da sind wir uns wohl alle vier einig, würde ich mal sagen, Ben.
Auf alle Fälle. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Stimmung im Stadion echt grandios wird. Das Ostseestadion ist ausverkauft. Voller Gästeblock sieht man ja auch nicht so oft hier in Rostock. Es wurde ja schon angekündigt bei euch im Stadion, alle in Schwarz nach Rostock. Da ist man natürlich wieder ja enorm gespannt, was Dynamo da auch auffährt, aber auch die Hansa-Fanszene, was es einfach ja vielleicht auch für Choreos gibt. Aber ich bin mir ganz sicher, ja, das Stadion, das wird beben.
Ja, es gab ja auch mal eine Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Vergisst man dann immer wieder gerne. Die gab es bis in die späten 80er hinein. Ich habe mal nochmal nachgeguckt. Am 4. November 1988 ist die dann wohl in die Brüche gegangen bei einem 5:0 von Dynamo gegen den FC Hansa, weil da irgendwelche Fans wohl den Heimblock gestürmt haben sollen und ein Spieler von Dynamo Dresden soll dann auch noch eine Backpfeife bekommen haben. Also da gab es ein paar Vorkommnisse, aber bis zu dem Tag haben sich beide Fanlager super verstanden, haben sich auch gegenseitig unterstützt.
Das kenne ich auch so, Jens, aus Erzählungen und ich kann mich erinnern, ich wollte es nachgucken, habe ich vergessen, an den letzten Spieltag in Dresden, wo Hansa abschiedsgefährdet war und dann auch nur durch den Sieg von Erfurt gegen Unterhaching in der dritten Liga geblieben ist. Und das war auch, glaube ich, das letzte Spiel von Benny Kirsten, da wisst ihr dann zeitlich das besser einzuordnen.
Kirsten und Fjell.
Genau. Und dann waren die Dynamo-Fans nach dem Schlusspfiff für einen kurzen Moment ruhig, aus Respekt vor den Rostockern und haben darauf gewartet, dass die Stadiondurchsagen kamen und die Ergebnisse und der Tabellenstand. Und dann haben die Hansa-Fans kurz gefeiert, dass sie drin geblieben sind. Und danach hat dann erst Dresden wieder Benny Kirsten, Fiello und was weiß ich, wen auch immer, gefeiert und verabschiedet. Also irgendwie ist es so eine, glaube ich, so eine Art Hassliebe irgendwie.
Ich hätte mal noch zwei Stichpunkte aus Dresdner Sicht. Ihr habt vom grünen Rasen gesprochen. Das hat sich zumindest bis Dresden rumgesprochen, dass der zwar grün ist im Ostseestadion, aber es grüne Reste gibt, aber der Zustand insgesamt kein guter sein soll. Was ist denn da dran? Und soll sich Dynamo auf hohe Bälle lieber einstellen?
Ja, also ein bisschen Sprungtraining und ans Kopfballpanel können die Jungs auf jeden Fall. Wie sagt man so schön hier an der Ostsee, ihr kennt es ja auch, ist ja auch immer ein beliebtes Urlaubsziel. Wir haben hier viel Sand, so auch im Stadion, da wo eigentlich der Rasen sein soll. Also Beachsoccer ist es noch nicht, aber ja, es gibt aktuell ja doch, man kann schon sagen, akute Rasenprobleme ist hier auf jeden Fall ein Thema. Wir haben dazu jetzt auch erst gestern mit Amir Shapozadeh gesprochen, dem Fußballchef sozusagen. Der würde sich natürlich auch wünschen, dass da ja ein neues Geläuf ausgelegt wird. Da gibt's aktuell so ein paar Pläne, die im Hintergrund laufen, aber auf einen Nenner gekommen ist man da leider noch nicht. Und ja, man kann schon sagen, das ist ein, wie hat Nico Neithack gesagt, ein ordentlicher Kartoffelacker.
Jens, wir hatten hier mal Spargelflächen. Zwar war das in Auerbach beim Sachsenpokal, ne? Aber wir kennen uns da ein bisschen mit Landwirtschaft aus. Da gucken wir mal, was da am Samstag ist.
Wir waren ja auch in Großasbach, also nicht wir, sondern die Spieler waren mit dem Rasen nicht ganz zufrieden. Also wobei der Trainingsplatz bei Dynamo, man hat ja sehr, sehr gute Trainingsbedingungen in der Akademie, natürlich jetzt auch schon dem Winter und den Temperaturen so ein bisschen Tribut zollen muss. Vielleicht aber auch gar nicht schlecht, dass man dann dort trainiert, um sich schon so ein bisschen daran zu gewöhnen, was einen dann am Samstag erwartet.
Genau. Und der zweite Punkt, der mich noch interessieren würde, aus Dresdner Sicht, Franz Pfanne ist ja Kapitän beim FC Hansa. Alter Dresdner, mit Niklas Hauptmann, glaube ich, in der Jugend zusammengespielt und noch mit dem einen oder anderen dazu. Welche Rolle spielt er? Mir scheint jetzt aber wirklich aus der Fernperspektive, er ist nicht ganz unumstritten, beziehungsweise ist jetzt nicht der Führungsspieler, ja, den man außen so wahrnimmt. Aber wir haben das ja in Dresden vielleicht ähnlich. Vielleicht wirkt er ja nach innen. Ähnlich ist es ja mit Stefan Kutschke, der jetzt auch eher seltener spielt. Welche Rolle, welche Position nimmt Franz Pfanne ein beim FC Hansa?
Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass der Trainer den Kapitän noch vor der Pause ausgewechselt hat und kann das auch nicht nachvollziehen. Also ich finde, das macht man nicht. Also man kann da auch mal reagieren und Zeichen setzen, was er machen wollte mit diesem Dreifachwechsel. Aber doch dann bitte nicht den Kapitän, ich sag's mal ganz deutlich, enthaupten. Und bis dahin war mein Gefühl anders, Tino. Bis dahin hätte ich das nicht bestätigt. Ja, ich gesagt, absoluter Führungsspieler mit Marco Schuster zusammen und trotz aller Kritik auch Benjamin Upphoff, die machen sich Gedanken, die gucken über den Tellerrand, die haben, deren Wort hat Gewicht in der Mannschaft. Und Franz stellt sich auch wirklich nach jedem Spiel, egal ob das gut oder schlecht läuft, und der hat auch immer eine Antwort, der duckt sich nicht weg oder so. Seine Leistung war halt anfangs so lala, sagen wir mal. Und dann hat er sich aber stabilisiert. Und jetzt ist das echt schwer. Mir fällt das jetzt echt schwer, nach diesem einen Spiel, nach dieser einen Auswechslung, das jetzt zu beantworten, wie jetzt sein Standing ist. Bis dahin hatte ich gesagt, cooles Standing, absoluter Führungsspieler, hat die Rolle angenommen und wird akzeptiert. Aber jetzt so.
Das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ich würde gar nicht mal das Mannheim-Spiel da so groß mit einbeziehen. Also am Anfang war er selbst auch unzufrieden mit sich, hat da auch einige Spiele echt keinen guten Auftritt gehabt, also keine gute Leistung gezeigt. Das hat er auch öffentlich dann geäußert in den Interviews, so wie Tommy sagt, stellt sich immer. Tommy bohrt aber auch eklig nach, also muss man auch dazu sagen. Aber ich finde schon, dass er mittlerweile hier echt anerkannt wird und auch angekommen ist jetzt langsam. Das Mannheim-Spiel, gut, das muss man jetzt vielleicht mal so ein bisschen ausklammern, aber auch gerade bei den Fans, glaube ich, wird er jetzt immer mehr und immer mehr auch als dieser Leader angesehen.
Und der Torschütze, also der Hansa-Torschütze, euer Torschütze aus dem Hinspiel, war ja auch eine spezielle Geschichte, weil er natürlich eine Dynamo-Vergangenheit hat. Was ist mit Naderi? Wie schlägt der sich so aktuell?
Ja, Naderi ist immer so ein Kandidat, der mal in der Startelf steht, dann wieder rausrotiert. Es wurde auch schon mit Doppelspitze gespielt, da zusammen vorne mit Sigi Haugen. So richtig festgespielt hat er sich noch nicht in der ersten Elf, hat aber immer wieder gute Phasen gezeigt und eben auch klar gemacht, weshalb er ja so ein Spieler war, der vor der Saison lange im Fokus war, worüber es viele Spekulationen gab, kommt er nun oder kommt er nicht. Wir hatten auch einen Podcast mit Oliver Neville, der ja sein Talentetrainer in Gladbach war. Und der hat auch nochmal untermalt, wie gut dieser Junge eigentlich ist. Er ist ja auch noch recht jung, kommt dazu. Und ich glaube, der kann mit ein bisschen Kontinuität echt nochmal entscheidend werden.
Ja, ich glaube, also Ryan, der braucht einfach noch Zeit, ne? Da merkt man, dass der halt jung ist, dass das seine erste Drittligasaison ist. Also er hat noch gar keine Konstanz, also nicht innerhalb eines Spiels und schon gar nicht innerhalb einer Saison oder Halbserie, die er jetzt hier ist. Also der hat Talent, das sieht man. Ist hier und da ein bisschen hüftsteif und dann verspringt ihm halt auch mal ein Ball oder so. Aber der hat so einen gewissen Instinkt für richtige Räume und ist halt kann als Zielspieler agieren, weil er eben auch groß ist. aber kann auch flach mit kombinieren sozusagen. Aber er braucht einfach Zeit, also das sieht man ganz deutlich. Und vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Franz Pfanne hatten wir gar nicht so lange her, auch im Podcast hier bei uns. Vielleicht mag der eine oder andere Dresdner da auch gerne nochmal reinhören, würden wir uns natürlich freuen. Und hat auch viele interessante Geschichten erzählt, auch aus Dresden.
So der Ausblick für den Samstag, also ich sag, Rostock muss, Dynamo kann. Aktuell, so nach dem Stand der Dinge, könnte, glaube ich, Dynamo eher mit einem Unentschieden leben als der FC Hansa, oder?
Ja, sehe ich genauso. Gerade nach dem Spiel und gerade wo jetzt jeder sagt und immer wieder betont, jetzt muss es eine Reaktion geben nach diesem miserablen Auftritt wirklich in Mannheim. Also wenn Hansa das weiter verfolgen will und was ja hier überall im Hinterkopf ist, eben weil der Abstieg noch so frisch ist, das große Ziel zweite Liga, muss Hansa jetzt einfach auf Sieg gehen und irgendwie die 3 Punkte holen.
Was so ein bisschen Sorge bereitet, ist der Auswärtsstatistik von Dynamo Dresden, Tino, in solchen Ostduellen. Im Schacht hat man verloren, gegen Cottbus hat man gerade noch so den Punkt mitgenommen nach der prickelnden Schlussphase. Also auf der anderen Seite, gestern auch nochmal mit jemandem gesprochen, hat man in Rostock zuletzt eigentlich immer ganz gut ausgesehen.
Das wollte ich sagen. Also wenn man auf die letzten 5 Begegnungen zwischen beiden Teams guckt, dann hat Dynamo 2 Siege, es gab 2 Unentschieden und Hansa hat einmal gewonnen. Und die beiden Siege hat Dynamo hier im Ostseestadion geholt, jeweils mit einem 3:1. Also das dürfte euch ja eigentlich positiv stimmen.
Also es sind aller guten Dinge 3. Ich dachte, Jens, wo du auf die Ostduelle aller schlechten Dinge wären jetzt 3. Nee, aller guten Dinge sind 3. Es gibt das dritte 3:1 in Rostock.
Na, man war ja, wie gesagt, eine Weile jetzt nicht oben im Ostseestadion durch die Zeit, die Hansa in der 2. Liga gespielt hat. Liegt das letzte Duell, ja, ein kleines Weilchen schon zurück. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf den Samstag. Unisono, wie alle anderen, die mit dabei sein können, aus Dresden.
Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, Dresden hat die letzten 3 Spiele in Rostock jeweils 3:1 gewonnen. Also wird eigentlich mal wieder Zeit, das zu drehen. Und tatsächlich glaube ich, dass wirklich das ganz entscheidend ist, wie wird die Anfangsphase und wie ist der Spielverlauf. Ich glaube, es ist alles möglich. Also auch deutliche Siege in beide Richtungen, unentschieden. Also da ist wirklich alles drin. Es wird wirklich darauf ankommen, wie Hansa reagiert. Und wir kommen sicherlich jetzt gleich zum Ende. Was mich noch interessieren würde, Jens und Tino, was war denn oder ist euer erstes Spiel, an das ihr euch erinnert, Derby Rostock-Dresden? Es gab ja insgesamt bislang 67 Duelle. Die Bilanz spricht da auch klar für Dresden. 27 Siege, 17 Niederlagen und dementsprechend 23 Unentschieden. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich ein ganz besonderes Spiel, das 3:1 zu Hause und Hansa erstmals und einzig ostdeutscher Meister, amtierender ostdeutscher Meister. 2 Freistoßtore von Juri Schlünz. Ich war noch ganz klein, aber ich war dabei. Wie ist es bei euch?
Ich glaube, ich war damals sogar bei diesem, als Knopf, bei diesem 5:0 zu DDR-Zeiten mit im Stadion. Wo ich mich richtig gut erinnern kann, ist der 2:1-Sieg, weil es ein wichtiger Sieg war, zu Bundesliga-Zeiten, in der ersten Bundesliga-Saison, wo beide Teams sich ja gegenüber gestanden haben. Und ich weiß auch noch, das war 2006, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, da hat Dynamo in Rostock gewonnen. Aber es hat nicht genutzt. Man ist trotzdem abgestiegen. Und ich habe nach dem Spiel Peter Packold gefragt, wie fühlen Sie sich, wie geht's Ihnen? Und das war in dem Moment natürlich die dämlichste aller Fragen. Der hat mich angeguckt und hat sie dann irgendwie ansatzweise mit einem halben Satz, so wie Peter Packold dann drauf war, beantwortet. Aber da ging es uns allen natürlich bescheiden, weil eben Haching damals gegen Bochum unentschieden gespielt hat. Das war das Unentschieden, was man gebraucht hatte. Da ist Dynamo abgestiegen. Also das waren die Duelle, und an die ich mich erinnern kann.
Das ist das Spiel auch, was mir jetzt zuerst in Erinnerung kommt, wenn wir auf eine Vergangenheit Hansa gegen Dynamo ansprechen und auch das Abschiedsspiel Fjell-Kirsten. Fällt mir immer wieder ein.
Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt mal auf die junge Hüpferschiene geht bei mir, ich habe zwar schon Vorerinnerungen, aber das Spiel, was wirklich präsent bei mir im Kopf ist, ist tatsächlich aus der Saison 2015-16, der 31. Spieltag. Da gab es ein 2:2 in Dresden Und da hat Hansa, glaube ich, kurz vor Schluss in der 81. Minute den 1:1 Ausgleich gemacht. Eigentor Marco Hartmann. Und dann war ich irgendwie so happy, so glücklich, noch als kleiner Bub auf der Couch geguckt. Und dann macht Robert Andrich da kurz vor Schluss das 2:1. Und ich dachte, ey Mann, so eine Kacke, schon wieder gegen Dynamo verloren. Aber dann gab es eben noch diese 90. Minute, wo Maximilian Altschwede irgendwie ein ganz kurioser Freistoß irgendwie Donner aufs Tor zieht. Und wie der Pechvogel Hartmann fällt das Ding da ab. Und die, alle Hansa-Spieler laufen vor die Gästekurve und jubeln da ausgelassen. Das ist vor allen Dingen bei mir besonders im Kopf geblieben.
Das stimmt. Das ist natürlich tatsächlich ein besonderes Spiel, weil es, glaube ich, auch das ziemlich einzige Tor von Robert Andrich in seiner Dresdner Zeit gewesen ist. Und wenn man sieht, was der für eine Karriere dann hingelegt hat, staunt der eine oder andere oder ganz viele hier in Dresden immer noch, weil Robert Andrichs Zeit hier bei Dynamo war jetzt keine ruhmreiche. Aber das Tor, damals mit blondierten Haaren, ist mir auch noch wirklich in Erinnerung. Und dann fiel noch der Ausgleich, ja.
Ja, das mit den blondierten Haaren hat er aber konstant immer mal wieder beibehalten.
Das stimmt, aber damals sorgte das in Dresden, Jens, du erinnerst dich, das war dann noch so das i-Tüpfelchen, bringt schon keine Leistung und hat jetzt noch eine andere Haarfarbe. Das kam jetzt nicht bei allen gut an.
Männer, das hat Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, wir freuen uns auf den Samstag, haben ein bisschen hoffentlich Appetit machen können, auf der einen wie auf der anderen Seite für das Spiel. Klar, dass die Daumen jetzt am Samstag unterschiedlich gedrückt sind, das ist logisch, das versteht sich von selbst, aber ich glaube, auf so ein spezielles, auf so ein besonderes Spiel kann man auch schon mal in der Form ja, Vorfreude schüren.
Auf alle Fälle. Also wir können das nur zurückgeben, Jens. Vielen Dank. Hat auch uns Spaß gemacht und wir sind aber sowas von gespannt aufs Spiel.
Wir freuen uns. Vielleicht machen wir das ein weiteres Mal. Das hängt natürlich davon ab, wo beide Vereine in der kommenden Saison spielen.
Gerne in der zweiten Liga. Liebe Leute, vielen Dank. Bis dahin.
Kein Widerspruch.
Ciao.
Ja, das war auf alle Fälle eine interessante Folge mit interessanten Infos, die sicherlich auch für uns neu waren, Ben. Oder wie hast du es erlebt?
Auf alle Fälle. Es hat Spaß gemacht, auch irgendwie das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen, finde ich.
Ja, also können wir gerne wiederholen. Haben wir eben schon angedeutet. Und wir haben da ja auch noch ein paar andere Ideen, auch vielleicht mit Kollegen hier aus Rostock mal was zu machen. Also auch mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Ja, in diesem Sinne bleibt uns ja dann auch nicht mehr ganz so viel zu sagen, außer checkt einfach mal alles ab, was so von Nachspielzeit gibt. Wir haben ja schon ganz, ganz viele andere spannende Folgen, habt ihr ja auch schon gehört. Überall da, wo es Podcasts gibt. Also schaltet euch mal durch da und hört mal rein. Und wem das noch nicht genug ist, ja, dem legen wir natürlich noch unseren Hansa-Newsletter, Kurs der Kogge, ans Herz. Einfach ja, auf der OZ-Seite suchen und dann könnt ihr euch da anmelden. Und da gibt es einmal wöchentlich, immer am Donnerstag, ja, mit feiner Spitze etwas zum FC Hansa. Ihr könnt eure Startaufstellung da ganz selbstständig wählen, den Trainer spielen sozusagen oder auch am Tippspiel teilnehmen. Also mitmachen lohnt sich. Von uns aus bleibt dann nur noch zu sagen, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Ciao.
Und auf ein gutes Spiel am Samstag. Ein gutes, friedliches Spiel.